Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In diesen bewegten und bewegenden Tagen, in denen Grenzen fallen, Mauern durchbrochen werden und Menschen sich wieder begegnen können, grüße ich Sie herzlich. Besonders die, die vielleicht auf Besuch aus der DDR unter uns sind. Ich grüße Sie mit dem Spruch dieser Woche: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Amen. Wir beten im Wechsel den 130. Psalm. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, denn bei dir ist die Vergebung. Ich harre des Herrn, meine Seele harret. Meine Seele wartet auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Denn bei dem Herrn ist die Gnade. Und er wird Israel erlösen. Wir danken dir, Herr, dass du damals die Mauer zwischen sichtbarer und unsichtbarer Wirklichkeit durchbrochen hast und in unser Leben gekommen bist. Nun können wir an diesem Morgen dir begegnen, der du unsere Freude, Hilfe und Trost bist. Wir bringen dir unseren Dank für das, was geschehen konnte in unserem Land. Wir bringen dir unsere Bitte um dein Lenken und Begleiten. Wir bringen dir uns selbst, dass wir jetzt stille werden können, offen für dein Wort. Sprich du zu uns. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Amen. Der Apostel schreibt im 6. Kapitel des Epheserbriefes: Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Amen. Und nun singen wir das Hauptlied dieser Woche, 123, 1 bis 4, Wir warten dein, o Gottessohn. Liebe Gemeinde, Bilder der Hoffnung stehen noch vor unseren Augen. Wer wird sie vergessen, wie Abraumfahrzeuge gegen die Mauer fahren und Menschen vor Freude tanzen, Gott sei's gedankt. Worte der Hoffnung liegen uns noch in den Ohren, wie Politiker, Persönlichkeiten und ganz einfache Leute ihre Bewegung zum Ausdruck brachten. Gott sei gelobt. Lassen Sie uns aber jetzt auf einen Text der Hoffnung hören, der zu diesem drittletzten Sonntag im Kirchenjahr gehört und der auf seine Weise von der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung durchstößt. Es ist der Abschnitt im Lukasevangelium im 18. Kapitel, von Vers 1 bis Vers 8. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte es ihn bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Amen. Leben heißt Hoffnung begraben. So hat Alighieri Dante gesagt. Leben heißt Hoffnung begraben. So hat Theodor Fontane gesagt. Leben heißt Hoffnung begraben. So hat noch vor 12 Tagen mir ein Arzt in Halle gesagt. Leben heißt Hoffnung begraben. So hat sicher auch diese Witwe gesagt. Niemand stelle sie sich als eine alte Frau vor, die hysterisch geworden ist und nun jedem auf den Geist geht. Wahrscheinlich war sie sogar noch jungen Jahren, weil das Heiratsalter bei Mädchen zwischen 13 und 14 lag. Jeder im Städtchen erinnerte sich an die strahlende Braut, die an der Seite ihres Mannes ihr Glück kaum fassen konnte. Die ganze Welt war mit Blütenhonig eingestrichen. Und dann ist der Mann gestorben. Die Frau drückt dem Mann die Augen zu. Freunde balsamieren den Leichnam ein. Klageweiber stimmen die Trauerliturgie an. Im Sarg liegt nicht nur der treue Weggefährte, sondern der Ernährer und Versorger. Die Frau war mittellos geworden. Am Rand des Grabes musste sie ihr sagen, Leben heißt Hoffnung begraben. Beim Aufräumen fand sie einen alten Zettel, ein vergilbtes Testament. Der Vater hatte dem Mann ja einen Teil des Erbes vermacht. Ihr stand also ein kleines Vermögen zu. Sie musste nicht mehr am Hungertuch nagen. Und als sie dieses Testament den Schwägern und Schwägerinnen präsentierte, da war eisiges Schweigen, da war betretene Stille, da war unbewegtes Achselzucken. Die liebe Verwandtschaft gab nicht einen Pfennig heraus. Wenn es ums Erbe geht, ist die Liebe gestorben. Im Kreis der Familie musste sie ihr sagen, Leben heißt Hoffnung begraben. Und dann erlebte sie auf Schritt und Tritt, wie es Alleinstehenden geht. Bei der Suche nach einer kleineren Wohnung wurde ihr gesagt, ach, Sie sind eine Witwe, können Sie denn die Miete bezahlen? Bei der Suche nach einer Beschäftigung wurde ihr vielleicht gesagt, ach, Sie sind eine Frau, können Sie denn diese Arbeit tun? Und bei der Suche nach einer neuen Bekannten, da wurde ihr bedeutet, ach, Sie sind eine Arme, können Sie denn bei unseren Fäden und bei unseren Festen mithalten? Leute zogen sich zurück, Menschen winkten freundlich ab. Eine Kontaktsuche blieb ohne Ergebnis. In dieser Dorf- oder Stadtgemeinschaft musste sie sagen, Leben heißt Hoffnung begraben. Dabei ist diese Witwe kein Ausnahmefall geblieben. Viele, die aus welchem Grund auch immer alleine stehen, müssen so sagen, am Grab des Liebsten, das einen wie einen Hohn entgegenkommt, im Kreis der Familie, die einem die kalte Schulter zeigt, sogar im Kreis einer Dorf, Stadt oder Christengemeinschaft, da müssen es viele sagen, Leben,
Leben heißt Hoffnung begraben. Und wenn Sie auch dazu gehören und wenn Sie auch herbe Schicksalsschläge einstecken mussten und wenn Sie auch Gallen, bittere Erfahrungen mit lieblosen Verwandten und treulosen Zeitgenossen machen mussten, dann passen Sie auf. Leben heißt Hoffnung begraben. So sagt die Witwe eben nicht. Sie sagt etwas ganz anderes. Und das lautet, das ist das Erste, was wir an diesem Gleichnis lernen sollen. Leben heißt Hoffnung begrenzen. Leben heißt Hoffnung begrenzen. Schauen wir nach dieser Frau. Wir finden sie nicht im Zimmer, wo sie resignativ auf dem Sessel sitzt, die Hände in den Schoß legt und vor sich hinmurmelt: Schicksal, da kann man nichts machen. Jeden trifft die Kugel, die für ihn gegossen ist. Wir finden sie nicht im Schlafzimmer, wo sie depressiv im Bett liegt, die Augen gar nicht mehr öffnet und nur noch mit einem einzigen Gedanken Karussell fährt. Warum? Warum ich? Warum ausgerechnet ich? Wir finden sie nicht in der Küche, wo sie ostentativ am Fenster steht, die Faust gegen den Himmel ballt und diesen Göttern abschwört: Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Nein, sie ist im Flur. Sie legt ein Tuch um ihren Kopf, sie wirft die Türschlösser zurück, sie geht. Aber wohin geht sie? Zum Nachbarn, um sich auszuheulen und ihm seine Misere zu unterbreiten. Zum Schwager, um bei ihm auf den Tisch zu hauen und ihm eine Standpauke zu halten. Zur Schwägerin, ihr den Kopf zu waschen und sie alles nur nichts Gutes und Nettes zu heißen. Oder zum Advokaten, um ihn um Rechtsbeistand zu bitten und ihn zu bitten, denen da den Prozess zu machen. Aber nein, sie geht nicht dorthin. Sie rennt nicht zu Pontius und Pilatus. Sie setzt ihre Hoffnung auf den letzten und besten Richter, so denkt sie. Sie begrenzt ihre Hoffnung auf den Richter. Und dort setzt sie die Waffe ein, die selbst einer Witwe zur Verfügung steht. Kein Revolver, um zu schießen, kein Portemonnaie, um zu schmieren, auch kein Mikrofon, um zu übertönen, nur den Schrei: Schaffe mir Recht. Schreien kann jeder, schreien darf jeder, schreien muss jeder. Es mag Stunden geben, in denen man zur Verwandtschaft gehen und eine Lippe riskieren muss. Es mag Tage geben, in denen man zum Advokaten gehen und um einen Rechtsbeistand bitten muss. Es mag Wochen geben, in denen man auf die Straße gehen, so wie in den vergangenen Tagen und Wochen drüben, dass wir auf die Straße gehen, um das gerecht gefolterte und geknechtete, das gefolterte Recht nun einzuklagen. Es mag Zeiten geben, in denen man etwas so tun muss, aber es darf keinen Augenblick geben, in denen man nicht zu Gott gehen und ihn um Hilfe rufen muss. Weil denn kein Mensch mehr helfen kann, rufe man diesen Gott um Hilfe an. Dieser Vater der Weisen hat's doch gesagt: Rufe mich an in der Not. Dieser Helfer der Witwen hat es doch zugesprochen: Ihr sollt mein Angesicht suchen. Dieser Richter hat dazu aufgefordert: Wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen. Die auf Gott den Vater Jesu Christi begrenzte Hoffnung ist ja grenzenlos. Sie überschreitet unsere ach so menschlichen Begrenzungen von Sympathie und Antipathie. Sie durchbricht unsere theologischen und ideologischen Fronten von links und rechts. Sie transzendiert den dunklen Horizont und lässt jenen Richter erscheinen, der Recht und Gerechtigkeit schaffen will. Leben heißt Hoffnung begrenzen. Das ist eine. Und das Zweite, was wir hier in diesem Text lernen können, ist: Leben heißt Hoffnung begreifen. Schauen wir nach diesem Richter. Er scheint ja die Ruhe wegzuhaben. Der lautstarke Auftritt einer aufgebrachten Klägerin bringt überhaupt nicht aus der Fassung. Schon viele haben ihm wüste Szenen gemacht und sich dafür Ordnungsstrafen eingehandelt. Wer wird mich schon mit Eilverfahren zum Schwitzen bringen? Dieser Richter macht kurzen Prozess und legt die Akte auf die lange Bank. Er wollte lange nicht, so heißt es im Text dieser Geschichte. Er wollte lange nicht, so heißt es doch im Kontext unserer Lebensgeschichte. Damals fassten wir uns ein Herz. Damals liefen wir zum Herrn. Damals schrieben wir bei ihm um Hilfe. Herr, schaffe uns Recht, schaffe uns Ruhe, schaffe uns Frieden. Und dann blieb es ohne Echo. Und dann war es wie in den Wind gesprochen. Und dann war es wie bei einem Apparat, der gar keinen Anschluss hat. Wie viel haben deshalb das Rufen gesteckt? Wie viel haben deshalb das Schreien gelassen? Wie viel wollen deshalb schon lange nicht mehr, weil er lange nicht wollte? Die Witwe, die gab sich damit nicht zufrieden. Das richterliche Schweigen machte ihr überhaupt nichts aus. Diese hinhaltige Taktik eines gewieften Juristen veranlasste sie nicht zum Rückzug. Nein, Leben heißt Hoffnung begreifen und deshalb griff sie ihn weiter an. Sie lässt nicht locker. Sie wird ihm lästig. Sie fällt ihm auf die Nerven. Verschaffe du mir Hilfe. Das ist jene Zähigkeit, die nicht klein beigibt. Das ist jene Beharrlichkeit, die nicht sofort einfach die Segel streckt. Das ist jene unwahrscheinliche Unwiderstehlichkeit, die wir beim Gebet von dieser Frau lernen sollen. Unser Gott ist kein Roger de Bronze, der sich nicht bewegt, sondern ein lebendiger Herr, der sich bewegen lässt. So wie dieser Richter. Er ist ja alles andere als eine unbestechliche Persönlichkeit. Was Gott über ihn denkt, lässt ihn kalt, und was die Leute von ihm halten, ist ihm Schnuppe. Ich bin mir selbst genug, so heißt der Wappenspruch dieses fiesen Kerls. Aber eines Tages geht ihm dieses Bitten und Betteln über die Hutschnur. Ich kann diese Nervensäge nicht mehr sehen. Ich muss mir diese Quengeltante vom Halse schaffen. Ich muss endlich Ruhe haben vor dieser Frau, die schließlich noch handgreiflich wird und mir ins Gesicht schlägt. Und so greift er nach der Akte. Bestimmt, dass die Testamentsvollstreckung ausgeführt wird und erledigt den Fall. Wahrlich, keine Idealfigur, aber liebe Freunde, eine Kontrastfigur. Wenn schon dieser Rechtsbrecher schließlich Recht schafft, bloß weil er die Belästigungen loshaben will, wie viel mehr wird der Rechtsbringer, der Richtergott, Recht und Gerechtigkeit dem schaffen, der ihn darum bittet? Gott hört die Armen. Gott sieht die Elenden. Gott leiht den Schreienden sein Ohr. Ihm gegenüber berufen wir uns nicht nur auf das, was er tun soll, sondern auf das, was er ausdrücklich tun will. Er bekennt sich förmlich als Vater der Waisen und Witwen. Er verbirgt sich ausdrücklich als heilender Schutzlosen und Retter der Wehrlosen. Er wendet sich gegen uns zu. Warum zweifeln wir an unseren ungeahnten Möglichkeiten bei ihm? Warum glauben wir nicht, dass er wegen uns sein Konzept zerreißt und neu schreibt? Warum denken wir denn so klein von der Kraft, die in unsere Hände gelegt ist? Es ist recht, wenn wir ihn in allem anrufen. Wir liegen richtig, wenn wir wegen allem zu ihm gehen, wegen allen Schwierigkeiten bei ihm vorstellig werden. Schreien gehört zum guten Ton im Reiche Gottes. Schreien gehört zum guten Ton im Reiche Gottes. Kein Schrei ist aussichtslos, denn diese Verheißung steht: Ich sage euch, er wird euch Recht schaffen in Kürze. Nicht sofort. Beten heißt auch warten können, aber warten in fester Zuversicht und warten in gespannter Erwartung. Leben heißt Hoffnung begreifen. Und auch dieses dritte noch, nämlich Leben heißt Hoffnung begründen. Schauen wir nach diesem Jesus, der diese Bildgeschichte erzählt. Er wendet sich nämlich dem zu, der mit seinen Fragen, mit seinen bohrenden Fragen nicht fertig wird. Der fragt, ist das nicht ein Trip, eine Illusion, eine Fata Morgana? Ist das nicht eine Flucht nach vorne, ein Ausbruch ins Leere, ein Vorstoß ins Nichts? Ist das nicht ein mächtig aufgeblasener, bunter Luftballon, der plötzlich zerplatzt? Wer steht dafür? Wer bürgt dafür? Wer ist denn der Grund dieser Hoffnung? Und Jesus sagt dem, der so fragt, ich. Ich stehe dafür. Ich bürge dafür. Längst bevor ihr um Hilfe gebeten habt, bin ich zur Hilfe geeilt. Längst bevor ihr mit euren Lasten gekommen seid, habe ich mich belasten lassen. Längst bevor ihr unter eurer Verlassenheit gestöhnt habt, habe ich geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie sind sogar handgreiflich gegen mich geworden. Sie haben mich mit der Peitsche ins Gesicht geschlagen. Nein, sie haben mich nicht nur ins Gesicht geschlagen, sie haben mich ans Kreuz geschlagen. Am Schandpfahl von Golgatha haben sie mich geschafft. Aber dadurch schaffte ich Recht und Gerechtigkeit, die ich jedem geben will, der darum bittet. Herzog Heinrich von Lüneburg war ein fanatisch rechter und gerechter Mann. Und als er eines Tages hörte, dass sein Leibvogt Christian Pelze im Regen einem Bauern den Mantel weggenommen habe, da war er über diese Ungerechtigkeit so empört, dass er diesen Leibvogt sofort kommen ließ und ihn zum Tode durch den Strang verurteilte. Nur als der Leibvogt in der Linde hing, hörte er, dass dieser Bauer selbst den Mantel gestohlen hatte und er ihm deshalb weggenommen worden ist. Das ist Gerechtigkeit in unserer Hand. Recht und Gerechtigkeit finden wir letztlich beim Menschen nie. Deshalb unser Schrei zu dem, der die Gerechtigkeit in Person ist. Jesus ist eben der Grund unserer Hoffnung. Liebe Freunde, dieses Gleichnis ist das einzige der Bibel, das mit einer Frage schließt. Und die Frage lautet, wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde diesen Gottesglauben bei uns finden? Wenn Jesus wiederkommen wird, meinst du, er werde solchen Gebetsglauben bei dir finden? Was meinst du? Amen. Und nun singen wir miteinander vom Lied 275. Lied 275, die Verse 5 bis 7. Wir wollen beten.
Herr, nun schenke uns doch diesen Glauben, den du bei uns finden willst. Den Glauben, dass du dich uns zuwendest. Den Glauben, dass du Helfer und Retter sein willst. Den Glauben, dass nichts hoffnungslos zu sein braucht, wenn wir bei dir vorstellig werden. Schenke du diesen Glauben denen, die alle Hoffnungen fahren ließen. Wir bitten dich für unsere Schwestern und Brüder, die drüben im anderen Teil unseres Landes neue Hoffnung schöpfen durften. Mach sie gewiss darin, wo ihr Platz ist und welche Schritte sie unternehmen müssen. Sei mit denen, die keine Perspektiven mehr sehen und zu uns gekommen sind. Lass uns gemeinsam zu dir, bei dir nach Wegen der Hoffnung suchen. Begegne besonders heute den Witwen, den Einsamen, den Alleinstehenden. Wir bringen dir unsere Kranken, mach es bei denen hell, die in Todesnot sind. Und Herr, erhalte uns eine Kirche, in der die Hoffnung auf dich wach bleibt und immer neu verkündigt werden kann. So gib du deinen Segen zu den heutigen Kirchenwahlen, dass Frauen und Männer berufen werden, die du in ihr Amt einsetzt und die du brauchen willst zu deinem Dienst. Herr, hilf, lass alles wohl gelingen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Herrschaft in Ewigkeit. Amen.
Psalm 298, 5 und 7. Denk nicht in der Drangsalhitze, dass du von Gott verlassen seiest. 298, 5 und 7. Liebe Gemeinde, heute sind Kirchenwahlen. Landesbischof Theo Sorg schreibt dazu, wir sind froh,
dass sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Männer und Frauen zur Verfügung gestellt haben. Jedem einzelnen Kandidaten gebührt dafür herzlicher Dank. Uns alle aber richtet sich der Aufruf, zur Wahl zu gehen und unsere Stimme mit auf die Waagschale zu legen. Ich möchte Sie herzlich bitten, nehmen Sie die Ihnen zugedachte Verantwortung wahr. Sie beteiligen sich damit ein Stück weit an der Leitung unserer Kirche und an dem, was künftig in ihr geschehen wird. Unsere Gemeinden leben davon, dass möglichst viele ihrer Glieder gerade an einem solchen Tag ihre Verbundenheit mit dem Leben der Kirche zum Ausdruck bringen. Das Wahllokal der Stiftsgemeinde ist die Sakristei unserer Stiftskirche und ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Dann möchte ich danken für das Opfer vor 14 Tagen für unser Diakonissenmutterkrankenhaus in Halle in Höhe von über 6.000 Mark. Gott vergelte dieses Geben. Die Patengemeinde drüben, die ich besuchen konnte, lässt herzlich grüßen und danken für alle Zeichen der Liebe und Verbundenheit. Wir werden in Sachen Patengemeinde und DDR jetzt noch verstärkt helfen können und ganz bestimmt helfen müssen. Deshalb füllen Sie weiter unsere Hände, damit wir geben können, wo jetzt drüben Not ist, auch bei solchen, die uns jetzt besuchen werden. Herzlichen Dank. Von Montag bis Donnerstag sind die Kurzandachten um 17.15 Uhr. Am Dienstag laden wir ein zu unserer Stunde der Bibel. 20 Uhr in der Schlosskirche, Offenbarung 2, der Trostbrief an Smyrna. Dienstag 20 Uhr. Feierabendkreis am Donnerstag um 15 Uhr und nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel eine Choralbearbeitung zum Hauptlied »Wir warten dein, o Gottessohn« von Johann Ludwig Krebs. Wir danken der Stuttgarter Bläserkantorei und der Professor Scheible und nun bitte ich die Gemeinde, sich zu erheben. In der Gemeinde sind verstorben und wurden in der vergangenen Woche kirchlich bestattet. Frau Lene Wied, Klingenstraße 115, 86 Jahre. Und Herr Wilhelm Erwin, Alexanderstraße 3, 91 Jahre. Ein Tag, der sagt's dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Und nun geht mit dem Segen Gottes in diese neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.